Als Sleepy Joe, als schläfriger Joe von Donald Trump im Wahlkampf verhöhnt, wurde Joe Biden trotzdem vor einem Jahr als 46. Präsident der USA vereidigt. Mit Vorschusslorbeeren gestartet und am Anfang mit politischer Fortune, schien der inzwischen 79-Jährige das Versprechen auf ein besseres Amerika einzulösen. Das würde heute kaum jemand mehr uneingeschränkt behaupten. Eine enttäuschende Bilanz? Ein Jahr Joe Biden, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zunächst hier im Studio ist Katrin Klüver-Eschbruck. Sie sind Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Janja Pullierin ist Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations, auf gut Deutsch ein paneuropäisches Netzwerk für internationale Beziehungen. Und zugeschaltet aus Washington Ines Pohl, die Leiterin des Studios der Deutschen Welle in der amerikanischen Hauptstadt, und ebenfalls aus Washington Peter Rau. Sie sind am Hudson Institute in Washington, D.C. Sie sind, das gehört hier auch noch dazu und zum Thema, auch Mitglied der Republikanischen Partei der USA. Ines Pohl, die Pressekonferenz von Joe Biden diese Woche zum einjährigen Amtsjubiläum, die war ja eigentlich als Aufbruchssignal gedacht, aber es war doch eine ziemlich durchwachsene Sache.
Ja, er ist wirklich stark unter Beschuss aus allen möglichen Ecken. Zum einen sind die Umfragewerte wirklich furchtbar schlecht. 65% der Amerikanerinnen und Amerikaner denken, dass seine Präsidentschaft sozusagen schon jetzt am Ende ist. Er hat große Probleme, seine eigene Partei zu vereinen. Er wird durch die Republikaner blockiert und hat jetzt neben Covid-19 auch noch das große Problem der Russen, Russland nahe an der Grenze zur Ukraine. Und das war gestern auch bei der Pressekonferenz deutlich spürbar, dass es unglaublich viel ist, wozu er sich äußern muss. Und er ist manchmal rhetorisch nicht so richtig glücklich und hatte ein paar Aussetzer, vor allen Dingen was die Strategie gegenüber Russland anbelangt. Also das war alles andere als ein gelungener Auftritt, und das Weiße Haus musste sofort nachjustieren und eine missverständliche Äußerung bereinigen, die nämlich sagte, dass so ein kleiner Einmarsch von Russland wahrscheinlich ist, aber dass die USA darauf nicht reagieren würden. Also das Gegenteil von dem, was sehr wahrscheinlich seine Unterstützerinnen und Unterstützer sich erhofft hatten.
Also nicht ganz so ein glücklicher Auftritt, rhetorisch auch nicht so beschlagen. Man musste nachjustieren. Peter Rau, da können ja die Republikaner in den USA ihr Glück kaum fassen bei einem solchen Präsidenten. Aber ist es wirklich für die USA insgesamt so bekömmlich für das gesamte Land, wenn nach den Kongresswahlen im Herbst ein politisch impotenter Präsident im Weißen Haus sitzt? Das ist ja eigentlich die Absicht, die Republikaner hegen. Aber hilft das wirklich den USA insgesamt, damit auch der Republikanischen Partei?
Ja, das ist eine Annahme. Man denke zurück an die Mitte 90er Jahren. Bill Clinton war tief angeschlagen. Er hat 1994 eine große Niederlage einfahren müssen, hat die Kontrolle über den Kongress nach Jahrzehnten verloren, und danach hat er sich mäßigen müssen. Er ist in die politische Mitte gekehrt und hat dadurch mit den Republikanern können eine gemeinsame Politik machen, hat auch die Wiederwahl gewonnen gegen Bob Dole 1996, zwei Jahre später. Also es stimmt, dass Joe Biden in einem Tiefsturz, also in einem Tiefflug im Moment sitzt, aber man kann versuchen, nach den Kongresswahlen einen Neuanfang zu machen. Und das Paradox ist ja, wenn Joe Biden die Stichwahlen in Georgia letzten Jänner vor einem Jahr verloren hätte, dann müsste er mit den Republikanern koalieren. Man hätte vielleicht eine gemäßigte Politik der Mitte, anstatt dem Versuch, die USA in eine Art Sozialdemokratie umzufärben, was bei den Wählern anscheinend nicht ankommt.
Frau Klüver-Eschbruck, einen solchen Sturzflug in Umfragen und Sympathiewerten, den hat man noch selten erlebt. Wer hat denn daran neben Joe Biden selbst eigentlich den Hauptanteil? Seine Beraterinnen und Berater oder seine ziemlich irrlichternde Partei?
Ja, Joe Biden würde sagen, es liegt daran, dass er sich selber eine so ambitionierte Agenda gesetzt hat, dass er vielleicht damit so nicht hätte durchkommen können. Also das hat Frau Pohl gerade schon angesprochen, so hat es zumindest gestern in der Pressekonferenz gesagt. Aber es ist mit Sicherheit so, und das haben wir Analysten vorher erwartet, vorausgesagt, dass es sehr schwierig sein würde, seine Großpartei, die Demokraten, sind jetzt wirklich eine Partei, die teilweise am sehr konservativen Rand spielt, und da sind zwei Senatoren, die ihm gerade wirklich das Leben schwer machen, und inzwischen am sehr, sehr linksliberalen Teil der Partei auch sich aufstellt. Das heißt, es klingt jetzt langsam an die Zerreißprobe innerhalb der Demokratischen Partei, die wir alle vorausgesagt haben. Also selbst dann, wenn er sich jetzt noch Freiräume freischaufeln könnte, und Amerika ist für das Wiederaufstehen bekannt, wird es sehr, sehr schwierig werden.
Kann man sagen, dass zum Beispiel bei SPD und CDU im Vergleich dazu gibt es ja auch sehr ausgeprägte Flügel. Ist die Demokratische Partei der USA viel überdehnter?
Ja, die Demokratische Partei der USA sind die SPD und die CDU. Also die sind im Grunde genommen eine große Koalition mit den entsprechenden Randgruppen an jeder Seite. Und weil, Peter Hauer hat es gesagt, die Mehrheiten denkbar so dünn sind, geht es wirklich um jede einzelne Person. Mhm. Und das Infrastrukturpaket, was er durchbekommen hat, dieser Präsident, das ist inzwischen das Infrastrukturpaket von einem Mann, nämlich von Joe Manchin, dem am rechten Rand einzuordnenden demokratischen Senator.
Aus West Virginia. Frau Pühlerin, vor einem Jahr gab es ja ein Aufatmen in Europa nach dem Wahlsieg von Joe Biden. Jetzt scheint ja bei vielen so der Schrecken zurückgekommen zu sein. Beginnt das große Zittern vor dem Herbst 2024 hier in Europa, dem nächsten Wahltermin für die US-Präsidentschaft?
Also ich glaube, Joe Biden ist erstmal mit sehr viel Vorschusslorbeeren hier in Europa gestartet. Die Europäer waren froh und glücklich, dass er die Wahl gewonnen hatte. Und Joe Biden hat am Anfang alles richtig gemacht. Er hat versucht, im Handelsstreit zwischen Airbus und Boeing zum Beispiel, gab es Einigungen nach langen Jahren. Er hat nicht wie Donald Trump gesagt, er zieht Soldaten aus Deutschland ab. Er hat mehr geschickt. Er hat ein Arrangement mit der Bundesregierung zur Nord Stream 2 Pipeline gefunden. Er hat ganz viele Signale gesendet. Amerika ist zurück. Die internationalen Organisationen sind wieder wichtig. Und dann kam sozusagen der Bruch aus europäischer Sicht durch Afghanistan und den Deal mit Australien und Großbritannien über die Köpfe der Franzosen hinweg, wenn es um die U-Boote ging vom letzten Jahr. Und das war wie so ein Kälteschock für die Europäer, die dann gedacht haben, oh, es sieht gar nicht so anders aus, als es vorher war. Und vielleicht ist der Unterschied zwischen Biden und Trump gar nicht so groß. Und man hat große Sorge, dass 2024 jetzt erst bei den Midterms und dann 2024 eben wieder ein republikanischer Präsident vom Stil Donald Trumps ins Amt kommen
könnte. Es gibt ja in Deutschland ein sehr unfeines Sprichwort, dass man mit dem Hintern einreißt, was man sich mühsam aufgebaut hat. Würde das da zutreffen in Bezug auf Bidens Politik, also jedenfalls diesen Bruch, den Sie gerade geschildert haben?
Ich glaube, der Bruch war unglücklich. Der Afghanistan-Abzug war schlecht kommuniziert mit den europäischen Verbündeten. Auch mit Frankreich hat man es sich ziemlich verscherzt. Aber transatlantische Meinungsverschiedenheiten sind ja nichts Ungewöhnliches. Wir neigen im Rückblick immer dazu, die transatlantischen Beziehungen zu romantisieren, dass früher alles so viel besser war. Ich glaube halt nur, dass nach den Trump-Jahren die Erwartung an Biden eben so groß war und an diese Nachricht, Amerika ist wieder da, Biden hat das ja auch sehr stark gemacht, dass es für die Europäer sehr schwer war, die Amerikaner zu lesen. Wir haben so unser Gefühl verloren, unseren Alliierten, unseren engsten Alliierten einzuschätzen und wissen auch nicht, was innenpolitisch in den USA passiert. Und es gibt, glaube ich, eine ganz große Unsicherheit in Europa, wie Amerika zu lesen ist dieser Tage.
Frau Pohl, es gibt ja in der Politik immer das Bedürfnis, so knackige Claims zu machen, Slogans. Könnte man sagen, ein Jahr Joe Biden, gut gemeint, aber schlecht geplant?
Würde ich so nicht sagen. Er hat, es wurde gerade auch schon angesprochen, dieses eine billionenstarke Infrastrukturpaket durchbekommen. Das haben Präsidenten über 60 Jahre hinweg versucht. Es ist ihnen nicht gelungen. Pech für Biden, dass die Lorbeeren sozusagen oder die positiven Auswirkungen erstmal nicht zu spüren sind. Deswegen wird sich das für ihn kaum auszahlen bei den kommenden Wahlen. Aber ich bin sicher, wenn wir zurückschauen, sehr wahrscheinlich nicht diese Runde, aber in 30, 40 Jahren und in die Geschichtsbücher blicken, wird es als eine ganz herausragende Leistung gewürdigt werden. Das Problem ist, ja, Donald Trump ist weg, Joe Biden ist da, aber Amerika hat sich ja nicht verändert. Und ich glaube, das war ein Fehler in der Grundsatz. Grundannahme vieler europäischer Länder und auch vieler deutscher und deutscher Politikerinnen und Politiker, dass sich das Land deshalb ja nicht verändert, nur weil ein neuer Präsident im Weißen Haus sitzt. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass es nur 70.000 Stimmen waren. 70.000 Stimmen in einem Land, was über 350 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat, die am Ende entschieden haben, dass Joe Biden ins Weiße Haus einzieht und Donald Trump auszieht. Warum? Das hängt mit dem spezifischen Wahlrechtssystem hier in den USA zusammen. Was ich sagen will, die Entscheidung war wirklich knapp. Und deshalb sind Joe Biden die Hände gebunden. Wir haben es angesprochen, er hat in politisch nur knappe Mehrheiten, aber auch die Bevölkerung steht einfach nicht so mehrheitlich hinter seiner Agenda, wie er sich das sicher wünschen würde.
Und das Land ist ja ganz offensichtlich auch ziemlich gespalten, Herr Rau. Wenn man mal die Habenseite von Joe Biden ansieht, Ines Pohl hat es gerade schon gesagt, dieses Infrastrukturpaket, da sind ja ungefähr 1 Billion US-Dollar in die Hand genommen worden. Wenn man sich die, das wissen Sie besser als wir hier, die Straßenbrücken und die Infrastruktur ansieht in den USA, dringend nötig. Da hat man schon lange versucht, etwas zu machen. Er hat es jetzt umgesetzt. Er hat die doppelte Summe, also fast 2 Billionen, in ein Corona-Hilfspaket gesteckt, was ja auch wichtig war, denn auch die amerikanischen Bürger sind ja von Corona, Bürgerinnen und Bürger sind ja mitgenommen worden, um das aufzufangen, was Corona möglicherweise an sozialen Schäden anrichtet. Das steht ja auf seiner Habenseite. Hat er das zu schlecht kommuniziert, was er für die Amerikanerinnen und Amerikaner da getan hat?
Das wäre sicherlich das Argument von Joe Biden, dass es an Kommunikation fehlt. Ein Gegenargument wäre, dass wir letztes Jahr im Herbst 3 große Covid-Pakete überparteilich verabschieden haben können. Dieses Jahr gab es nur eines und das war parteipolitisch rein mit demokratischer Parteistimme verabschiedet. Darüber hinaus haben wir die Gelder, die letzten Herbst vom Parlament genehmigt worden sind, noch nicht mal ausgegeben. Da kam schon das nächste Paket und dann kam das große Infrastrukturprojekt. Jetzt gibt es eine Teuerung und manche Amerikaner tragen Sorge. Das ergibt sich auch in den Umfragen, das kann man von den Demoskopen abnehmen, dass man hier viel Geld ausgibt, die Teuerung kommt, die Inflation und dass man vielleicht etwas zurückstecken soll, ist natürlich ein Problem für Joe Biden, denn seine restlichen großen Anliegen bedeuten sehr viel Geld auszugeben. Meines Erachtens nach ist Joe Biden jemand, der ins Amt gewählt worden ist, um Normalität wieder zurückzubringen. Und mit Joe Biden ist Normalität gekommen nach den recht pöbelhaften Donald Trump und nach den letzten 4 Jahren. Aber er hat sich einfach verrechnet, weil er den fatalen Fehler begangen hat, seinen Wahlsieg, es war eigentlich, würde ich sagen, eine Niederlage von Donald Trump, sowie auch das Party im Senat, wo man 50 Demokraten und 50 republikanische Senatoren hat. Und im Unterhaus, im Abgeordnetenhaus, wo die Demokraten die kleinste Mehrheit seit gut einem Jahrhundert haben, als ein Mandat interpretiert, um das Land völlig zu verändern und große Reformen auf den Weg zu bringen. Normalisierung, ja, die Gräben zu überwinden, das auch, aber vielleicht nicht mehr. Und ich glaube, gerade deswegen hat er sich so schwer getan und ist er in den Umfragen so abgesunken.
Ist er dazu sehr vorgeprescht, wenn das bei so knappen Mehrheiten zu sagen, also da geht ja knapp die Hälfte dann gar nicht mit, wenn ich das jetzt umsetze. Es geht ja um das, was Peter Rowe vorhin als Sozialdemokratisierung der USA genannt hat, also eine üppige Ausgabenpolitik. Wir reden noch über ein anderes Paket, kommt gleich noch, dass er weniger Chancen hat, durchzugehen. Ist das, ist er dazu zu forsch vorgegangen?
Das würde er selber von sich auch sagen. Er hat auch gesagt, er müsse mehr ins Land gehen und das entsprechend verkaufen. Denn wie die Vorredner schon angekündigt haben, sind die Großpakete, die er durchgebracht hat, Dinge, die sich nicht sofort fühlen lassen für den Amerikaner. Was fühlen die Amerikaner? Die fühlen sehr wohl die Inflation. Die fühlen sehr wohl die Preise an den Tankstellen. Die fühlen sehr wohl, dass vielleicht $166 Ausgleich für die Kinderbetreuung, die jetzt sehr wohl auf den amerikanischen Konten angekommen sind, vielleicht auch ein bisschen wenig sind für das, was amerikanische Eltern haben jetzt seit fast 3 Jahren ausbaden müssen. Und er hat sich natürlich aufgeschwungen, ein Sozialreformspaket zu machen, was ihn in die Riege hätte packen sollen von Roosevelt und LBJ. Und das hat er auch so gesagt. Und das heißt, da war natürlich die Ansprüche auch hoch. Das heißt, die Demokraten haben geguckt, sie wollten so viel wie möglich durchbringen.
Muss man vielleicht noch sagen, also Lyndon B. Johnson, der Präsident, der nach Kennedy kam, nicht, dass jemand denkt, wir reden von Boris Johnson.
Nein, wir reden von dem Präsidenten Präsidenten, der im Grunde genommen die Bürgerrechtsreformen auf den Weg und die Wahlrechtsreformen auf den Weg gebracht haben, die jetzt natürlich, und wir sprechen da noch später drüber mit Sicherheit, die jetzt auch der Präsident durchsetzen möchte, weil er natürlich das Land beschützen möchte, so würde er das sagen, vor dem Raubbau, den die Republikaner weiter an der amerikanischen Demokratie betreiben.
Darf ich noch eine Frage dazu nachstellen? Wir haben jetzt gerade von der Habenseite gesprochen, was er eigentlich umgesetzt hat und was auch für ihn spricht. Es gibt auch eine Soll-Seite. Er bekommt die Pandemie nicht in den Griff, obwohl das möglicherweise ein wichtiger Grund war, ihn zu wählen. Da hat ja Donald Trump nicht besonders erfolgreich agiert, aber Joe Biden tut es auch nicht. Die Inflation ist bei 7% in den USA. Das muss nicht unbedingt das Verschulden von Joe Biden sein, aber die Ausgabenprogramme haben natürlich die Wirtschaft erstens angeheizt, die Preise steigen lassen, Lieferketten unterbrochen, wie in Deutschland auch. Rohstoffe gehen durch die Decke, was die Preise angeht. Und es gab einen erbärmlichen Abzug aus Afghanistan im letzten August. Wo bleibt da eigentlich die vielgepriesene Erfahrung und Kompetenz von Joe Biden, der 35 Jahre lang Mitglied im Kongress war und auch noch Vizepräsident?
Das ist ein ganz interessanter Punkt, der gestern auch wieder in der Pressekonferenz kam. Er sagt, er habe viel zu viel in Hinterzimmern verhandelt, um die Gesetzesprogramme auf den Weg zu bringen und viel zu wenig kommuniziert mit der amerikanischen Bevölkerung. Da gibt es in jedem Fall ein Wahrnehmungsproblem. Aber er hat sich nicht richtig eingeteilt, wie diese Verhandlungen zu laufen haben. Und das ist, glaube ich, auch die große Enttäuschung in der Partei selbst, dass er nicht ordentlich in Anführungszeichen sequenziert hat, wann er gerade das Gewicht eines Präsidenten wirklich in die Waagschale wirft, um da entsprechend auch das Blatt umzuwenden. Aber, und das dürfen wir nicht vergessen, alles, was ein Joe Biden macht, findet in einem Medienumfeld statt, was tief gespalten ist. Und da finden wir zum Beispiel auch noch den Fox News-Sender, der weiterhin auf der Seite von Wladimir Putin ist und nicht vom eigenen Präsidenten.
Ja, wenn wir jetzt mal ansehen, das ist ja eine ganz unheilige Allianz in den USA gibt gegen den Präsidenten. Das nennt man ja Friendly Fire. Da kommen von vorne nicht nur die Trumpisten, sondern von hinten einerseits, wir haben schon angesprochen, die Ultrakonservativen unter den Demokraten und dann auf der anderen Seite die ganz Linken unter den Demokraten, die den Präsidenten dann in verschiedenen politischen Fragen bewusst oder unbewusst, aber schachmatt setzen. Wie kommt er da wieder raus? Er hat ja eigentlich im Prinzip nur Gegner.
Ja, er hat eine sehr schwierige innenpolitische Lage. Er ist angetreten mit dem großen Versprechen, das Land wieder zusammenzuführen, die große Polarisierung im Land aufzuheben, zu heilen, zu versöhnen. Und ich glaube, man kann jetzt nach einem Jahr sagen, dass ihm das nicht gelungen ist, sondern dass die Spaltungen in den USA tiefer gehen als zuvor. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem bei der Durchsetzung seiner Vorhaben, weil es eben nicht so ist, dass er eine republikanische Partei hat, wie sie früher einmal war, wo man auch überparteilich in manchen Dingen zumindest zusammenarbeiten konnte. Er hat das geschafft beim Infrastrukturprogramm, aber die Republikaner, die da mitgemacht haben, werden ja inzwischen abgestraft dafür, dass sie mitgemacht haben. Und ich glaube einfach, dass die Stimmung im Land so aufgeheizt ist, dass es wahnsinnig schwierig ist für ihn auch große überparteiliche Projekte, wo er die Republikaner braucht, durchzudrücken. Dazu kommt, dass er am Anfang auch die linke Seite der Demokraten auf seiner Seite hatte. Bernie Sanders hat ihn ja auch unterstützt und gelobt und dass die auch zunehmend enttäuscht ist von dem, was Joe Biden liefern kann. Ich bin da bei Katrin Klüver-Eschbruck, dass er, glaube ich, einfach auch zu viel wollte.
Und er muss zu viele Interessen bedienen. Ines Pohl, kann man sagen, jetzt aus Sicht von Joe Biden, wer solche Freunde hat, die eigene Partei betrachtet, der braucht eigentlich keine politischen Gegner mehr. Ist die politische Klasse in den USA gerade dabei, sich selbst zu demontieren?
Joe Biden war ganz bestimmt der richtige Mann, um Donald Trump zu besiegen und vielleicht der einzige Demokrat. Und deshalb musste er auch im Wahlkampf die Versprechungen machen, die er gemacht hat. Er musste auch die Hand reichen in den linken sowie in den rechten Flügel. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch einfach fair bleiben. Alle Demokraten wollten und weite Teile Europas wollten, dass er Donald Trump ablöst. Und es war ihm nur möglich, indem er eben die Stimmen aus allen Lagern der Demokratischen Partei und auch von manchen Republikanerinnen und Republikanern bekommt. Ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen fair bleiben in der Bewertung der Vergangenheit. Ja, er hat große Probleme in der eigenen Partei, das ist richtig, das ist hier analysiert worden, aber ich möchte doch auch nochmal wirklich ein Licht darauf werfen, wie die republikanische Partei Politik betreibt. Das ist auch gestern in der Pressekonferenz angesprochen worden. Die Republikaner versuchen alles, um Erfolge von Joe Biden zu verhindern. Sie sind ganz groß im Nein sagen, im Ablehnen, im Verdammen. Und es ist kaum was zu hören, was sie wirklich positiv vorantreiben wollen. Und das ist ein riesiges Problem für Joe Biden im Moment. Und es wird ein großes Problem bleiben für alle Nachfolger, die von den Demokraten ins Weiße Haus geschickt werden, sozusagen. Weil es ist seit mehreren Jahren die Strategie der Republikanischen Partei und die ist unter Donald Trump sozusagen nochmal ins Extreme weitergeführt worden. Wie soll man in einem Land, in dem es nur zwei Parteien gibt, wo sozusagen Kompromisse zwingend notwendig sind, um überhaupt Politik machen zu können, Politik betreiben können, wenn eine Seite grundsätzlich alles oder fast alles ablehnt?
Jetzt ist ja, sind die Republikaner, werden sich ja mutmaßlich auch als Oppositionspartei fühlen. Vielleicht kann man da auch nicht so sehr viel erwarten. Die Frage ist ja, inwieweit eben gerade die eigene Partei, die Demokratische Partei, das war ja der Sinn meiner Frage, gerade der linke Flügel ungeduldig ist, mit offenbar nichts zufrieden und möglicherweise damit auch die Wahlchancen jetzt im Herbst und auch dann bei der Präsidentschaftswahl 2024 für die Demokraten erheblich vermindert, Frau Pohl.
Ja, es ist richtig, aber wir haben das auch angesprochen. Das ist eine, hier sagt man im Amerikanischen, eine Big Ten-Partei. Also es ist eine Sammelpartei, nochmal, weil hier gibt es eben nur zwei Parteien. Es wurde gesagt, es ist die CDU und die SPD. Das ist aber die CDU, die SPD, die Linken, bisschen FDP. Und natürlich auch die Grüne Partei. Die sind alle sozusagen in dieser einen großen Partei. Jetzt hat Joe Biden eine Mehrheit, eine hauchdünne Mehrheit, die sozusagen nur in der Vizepräsidentin besteht. Und es war auch schon immer so in der Vergangenheit, dass 1, 2, 3 oder 4 Demokraten bei verschiedenen Projekten abgesprungen sind. Aber das ist nichts Neues. Also das sahen wir auch in der Vergangenheit so. Neu ist aber nochmal, das möchte ich wirklich nochmal betonen, die Tatsache, dass es bei den Republikanern im Moment kaum jemanden gibt, der den Mut beweist, mit den Demokraten zu bestimmen, weil befürchtet wird, dass man dann das Schicksal erleidet, wie zum Beispiel Liz Cheney, nämlich von Donald Trump verdammt zu werden und damit jeglicher Zukunftschancen beraubt zu werden. Also die Probleme liegen nicht primär darin, dass Joe Biden nicht 1, 2, 3 Senatoren auf seine Seite ziehen kann, sondern dass die Republikaner wirklich alles blockieren.
Herr Rau, ein großer Vorwurf an die Republikaner ist ja, wie sie nach Meinung der Demokraten das Wahlrecht manipulieren. Jetzt gilt in den USA ja anders als bei uns nicht das Prinzip One Man oder One Woman, One Vote, also ein Mann, eine Frau, eine Stimme, sondern das Wahlrecht ist sehr vertrackt. Es kann durchaus passieren, dass ähnlich auch wie im Vereinigten Königreich jemand die Wahl gewinnt, der aber weniger Stimmen hat. Das ist das komplizierte Wahlrecht. Jetzt wird den Republikanern ja vorgeworfen, da gäbe es schmutzige Tricks, wie man das manipulieren könnte, dass möglicherweise potenzielle Wähler der Demokraten, also vor allen Dingen Colored People, nicht zur Wahl gehen. Was läuft da eigentlich im Moment gerade ab? Der Präsident und die Vizepräsidentin haben sich da ja jetzt eingeschaltet. Das gibt eine richtige Kampagne jetzt auch von Joe Biden und von Kamala Harris gegen diese Wahlrechtsbestrebungen der Republikaner in den einzelnen Bundesstaaten. Geht es in den USA nicht mehr fair zu?
Ja, gerade diese Kampagne lässt ja zeigen, dass es auch nicht gerade versöhnliche Worte von Joe Biden sind. Also die Anschuldigungen, die da in diesen Reden kommen, sind schon ziemlich aggressiv und intensiv, muss man sagen. Hier geht es prinzipiell darum, ob man auf Bundesebene diese Sache klären möchte oder es auf lokale und in den Ländern selbst Ebene unterschiedliche Wahlrechte gelten dürfen und können. Es läuft natürlich auch die Gefahr, wenn man das auf Bundesebene konzentriert, dass man hier sehr viel Macht in einer Thematik versammelt, die man vielleicht verstreut durch die USA mehr demokratische, vielleicht Checks and Balances garantieren könnte. Also da gibt es einfach Meinungsunterschiedenheiten. Es geht darum, ob man jetzt 10 Tage oder 15 Tage vor der Wahl ein Absentee Ballot einschicken darf. Es geht darum, ob man einen Ausweis zeigen muss. Da geht es hier um Wahlprozedere, aber ich denke nicht, dass man durch vielleicht unterschiedliche Denkungsweise hier daran sägt, die Demokratie abzuschaffen.
Also da das ist für mich etwas
übertrieben. Da kommt jetzt gleich ein Widerspruch hier aus Kleinen Moment noch, bitte, Herr Rowe.
Wenn ich vielleicht zurückkommen darf auf das, was Frau Pohl vorher gesagt hat über die republikanische Blockadepolitik. Erstens gab es gerade ein großes Paket bei Halbleiterinvestitionen, wo Dutzende von republikanischen Abgeordneten und Senatoren zugestimmt haben. Warum? Weil die Demokraten auf die Republikaner zugegangen sind, eingegangen sind. Es ist nicht neu, dass eine Oppositionspolitik oder Oppositionspartei Oppositionspolitik betreibt. Ich war damals im Weißen Haus mit George W. Bush, kann mich gut erinnern, wie Barack Obama und Harry Reid, damals führende Demokraten, ein Migrationsgesetz verweigert haben, weil sie es für den Wahlkampf gebraucht haben. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, die eine Seite blockiert, die andere macht das gut. Wenn Nancy Pelosi den Republikanern die Leviten liest, ist sie plötzlich gefeiert in ganz Europa. Und wenn Mitch McConnell sich etwas widersetzt, dann ist er plötzlich der böse Blockadepolitiker. Ich denke, das ist nicht gerade eine faire Sichtweise.
Da geht es jetzt um die Mehrheitsführerin und den Minderheitsführer im Kongress. Man muss ja auch fairerweise noch dazu sagen, das Infrastrukturpaket, da haben ja, glaube ich, ungefähr 3 Dutzend republikanische Abgeordnete mitgestimmt. Aber wir sind noch beim Wahlrecht. Dann schiebe ich jetzt gleich die Frage nach an Sie beide. Ist Donald Trump mit diesen Aktivitäten zum Wahlrecht dabei, die Demokratie in den USA sturmreif zu schießen?
Ganz klares Ja. Ganz klares Ja. In 39 Bundesstaaten werden 440 verschiedene Wahlprovisorien geändert. Und zwar durch sowohl politische wie juristische Methoden. Das macht diese republikanische Partei strategisch. Also das ist Kampf auf Ansage. Ich glaube, die Brisanz, mit denen das den Demokraten um die Ohren geflogen ist, war vielleicht nicht so deutlich am Anfang abzusehen. Aber dass das zu einer taktisch verbundenen Strategie erkoren ist nämlich genau das. Wir sehen die Kopplung des Obstruktionismus innerhalb und dass da das ein oder andere Gesetz mal durchkommen kann, ist eine Sache. Aber insgesamt ist Obstruktion die Politik und wenn das nicht geht, dann wird die Demokratie ausgehöhlt in den USA und das aus Machtgier. Denn es gibt auch die andere Version und die hat Peter Hau angesprochen. Das war die Republikanische Partei von George W. Bush, der genau sich angeschaut hat, wie demografisch das Land sich entwickelt und gesagt hat, wir müssen die Republikanische Partei erweitern, verändern, nachhaltiger denken. Und das hat der Trumpismus, das hat der Populismus eines Donald Trump ausgeschaltet, sondern gesagt, wir manipulieren die Regeln so, dass wir, solange wir es können, noch uns Macht zusichern können. Und das sehen wir, und das ist wirklich in meiner Meinung Raubbau an der amerikanischen Demokratie. Das macht dieses System nicht nachhaltig.
Ich bin da auch eher bei Frau Klüver-Ashbrook. Ich glaube, wir müssen schon vorsichtig sein. Es gibt gerade in Deutschland immer so eine Tendenz, wenn man gerade auch Bücher sich anguckt, die über Amerika geschrieben werden, die es hier zu kaufen gibt. Da wird immer vom Ende der Demokratie gesprochen, vom beginnenden Bürgerkrieg, von Amerikas Gotteskriegern, der radikalen Rechten. Und ich möchte das alles auch nicht klein machen, aber ich glaube, man muss schon hinschauen. Es gibt auch sehr viel, was in den USA funktioniert, demokratisch. Frau Klüver-Ashbrook hat recht. Die Republikaner machen Dinge, die ich finde sehr grenzwertig sind. Zum Beispiel durch das Gerrymandering, das ist der Zuschnitt der Wahlkreise. Wenn man Wahlkreise gezielt so zuschneidet, dass man das Endergebnis für sich sichert, dann ist das für mich grenzwertig demokratisch. Oder wenn man den Zugang zu Wahllokalen beschränkt. Wenn man zum Beispiel plötzlich Wahllokale in Regionen dicht macht, wo besonders viele Minderheiten wohnen, Schwarze zum Beispiel, und plötzlich ist da kein Wahllokal mehr. Oder es gibt nur eines und man muss 8 Stunden anstehen, um zu wählen. Oder wenn man die Barrieren, um zur Wahl zu gehen, erhöht, indem man nicht nur einen Ausweis, sondern sich mehrfach quasi legitimieren muss, dass man wählen darf. All das sind Barrieren, die gezielt Menschen ausschließen, zur Wahl zu gehen. Und ich finde das schwierig. Mhm. Und das muss man schon so ansprechen. Das, glaube ich, muss Herr Rau auch zu erkennen.
Nein, ich bin da völlig bei dir, dass Gerrymandering ein Riesenproblem ist in den USA. Nur man sollte nicht so tun, als ob es die Republikaner sind, die diese Strategie betreiben und die Demokraten nicht. Die Republikaner haben viel mit Gerrymandering gespielt. Das ist das Schneiden unterschiedlichen Wahlbezirke. Aber dort, wo die Demokraten regieren, wie zum Beispiel in Michigan oder Wisconsin, passiert das ganz das Gleiche. Und da möchte ich einfach die Gleichstellung hier nicht in Kauf nehmen, dass hier die eine Partei sozusagen das Gute betreibt und die andere das Böse. Nur weil Joe Biden nicht durchkommt mit seinem Programm, das mit den Republikanern nicht besprochen und abgestimmt worden ist, bedeutet das nicht, dass die Republikaner die einzige Partei in der Geschichte der USA sind, in der jüngeren Geschichte, die hier blockieren. Also das Gleiche habe ich auch schon erlebt persönlich in einer republikanischen Administration.
Und wir denken hier in Deutschland, dass wir
ein besonderes... Ja, aber jetzt müssen wir hier, glaube ich, schon, wenn ich hier kurz reinspringen darf, ich glaube, wir müssen hier einfach auf die Zahlen gucken. klar, es ist schon immer wieder versucht worden, aber in diesem Ausmaß, wie das die Republikanische Partei derzeit versucht, in so vielen Bezirken und Bundesstaaten, in wichtigen Bundesstaaten, ist es nicht nur meiner Meinung nach grenzwertig, sondern es ist wirklich demokratiegefährdend. Und Herr Rau, da müssen wir jetzt schon, finde ich, ein bisschen in den richtigen Dimensionen unterwegs sein und können dann da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. In diesem Ausmaß, mit den Konsequenzen, würde das die Demokratie, das demokratische System hier in den Vereinigten Staaten aushebeln.
Und wenn ich da noch ganz kurz in die Frau Pohl in die Seite springen darf, wenn es hier um die Demokratie ginge, dann hätten wir ein überparteiliches und nach außen gelagertes Gremium, um sich die Ereignisse des 6. Januars anzugucken und nicht ein gerade mal so zusammengefügtes Ermittlungsausschuss innerhalb des Kongresses, wo nur zwei Republikaner teilnehmen. Wenn es wirklich den Republikanern um den Zustand der amerikanischen Demokratie ginge, losgelöst vom Parteibuch, dann sehen solche Fragen nach den Ursprüngen und den Auswirkungen des 6. Januars ganz anders aus.
Gut, und wir denken in Deutschland immer, wir hätten ein besonders problematisches Wahlrecht, das ja auch zu Diskussionen Anlass gibt. Wir wollen uns mal wieder andere politische Beteiligte vorknöpfen, Ines Pohl, und zwar die linken Demokraten nochmal. Es ist ja noch ein sogenanntes Sozial- und Klimapaket unterwegs im Parlament. Daraus wird jetzt wahrscheinlich nichts werden. Unter Umständen auch wegen der Alles-oder-Nichts-Haltung linker Demokraten. Ist das ein Problem, auch dass man zu viel auf einmal will und dann am Schluss mit leeren Händen dasteht, gerade in der für Biden und die Demokraten so wichtigen Sozial- und Klimapolitik?
Ja, Build Back Better war der Name dieses Programms. In der Tat hat Joe Biden wirklich versucht, in seinem ersten Jahr alles durchzudrücken, was geht, weil er sich natürlich der Wahrscheinlichkeit gewahr ist, dass er in den Midterms, also am 9. November oder 8. November jetzt hier diesen Jahres, die Mehrheiten verlieren kann oder sehr wahrscheinlich verliert in den Häusern und dadurch noch viel schwieriger wird regieren können. Deswegen hat er so viel auf den Tisch gelegt. Er hat gestern angedeutet, dass er durchaus jetzt bereit ist, dieses Paket aufzuschnüren, um einzelne Elemente durchzubekommen, zum Beispiel Steuererleichterungen für Familien mit Kindern und auch beim Thema Immigration die eine oder andere Sache. Und es ist ganz wichtig vor allen Dingen für die Demokratinnen und Demokraten, die zur Wiederwahl stehen, weil die müssen einfach was vorweisen können, was die US-amerikanische Bevölkerung sofort spürt. Wir haben das schon angesprochen, bei dem Infrastrukturpaket wird es mithin Jahre dauern, bis man da irgendwelche positiven Auswirkungen verspürt, aber wenn die eine oder andere soziale Gesetzgebung jetzt doch noch durchkommt in den kommenden Monaten, und da haben auch durchaus die bisher Querulanten, sage ich mal, innerhalb der Demokratischen Partei die Bereitschaft gezeigt, dann hat er doch ein bisschen was auf der Habenseite zu verzeichnen. Deswegen glaube ich, dass er das auch tun wird, also dieses große Paket aufschnürt und dann einzelne Teile davon zur Abstimmung bringen wird.
Muss man dann aber vielleicht auch sagen, dass das vielleicht demokratischen Kandidaten in Kalifornien und Oregon helfen wird, aber nicht vielleicht in Florida oder in Alabama. Wir sollten vielleicht noch einen Blick zu einem anderen politischen Bereich wenden, der für uns ja besonders wichtig ist. Man hat ja geglaubt, mit dem Amtsantritt von Joe Biden könnten die transatlantischen Beziehungen wieder, ich sag's mal, belebt werden. Dass sie diese Gefahr, die man gesehen hat, die USA wenden sich von Europa ab, lassen uns links oder rechts liegen, wo auch immer. Hat sich diese Hoffnung bewahrheitet oder ist da vielleicht doch so eine gewisse Fortsetzung der Trumpschen Politik auch zu erkennen?
Na, ich hatte es angesprochen. Zu Anfang gab es eben den Honeymoon, die positive Phase, wo wir dachten, ja, es ist, oder wo viele dachten, ich glaube zu Unrecht in Europa, die Amerikaner, es ist wieder so wie früher, wie unter Obama oder noch früher. Und ich glaube, das ist eben ein Irrtum. Und ich glaube, das ist das, was die Europäer realisieren müssen, dass es kein Zurück geben wird. Die Vereinigten Staaten haben sich verändert. Und Joe Biden ist der dritte Präsident, wenn man es mal anschaut, in einer Reihe von Obama über Trump bis jetzt Biden, der sagt, unser Fokus liegt in Asien. Unsere Priorität ist China. Und Europa, ihr müsst als Europäer langsam in die Lage kommen, selber für eure Sicherheit zu sorgen oder zumindest einen gleichwertigen Beitrag zu leisten. Ihr könnt euch nicht länger auf uns blind verlassen. Ihr müsst aufhören mit dem Trittbrettfahren. Und ich glaube, dass wir das ganz klar gesehen haben, eben gerade auch in der Entscheidung dieses U-Boot-Deals, den ich vorhin angesprochen habe, der ja, wo es ja um den indopazifischen Raum geht und wo wir eben sehen, das ist die Priorität. Trotzdem, finde ich, gibt es ganz positive Signale unter dieser Administration, die Rückkehr in internationale Organisationen, den Willen, mit uns in diesen Organisationen zusammenzuarbeiten. Und ich finde jetzt gerade ganz aktuell in der Russland-Frage sieht man eine wahnsinnige Pendeldiplomatie. Heute Antony Blinken in Berlin. Ich höre das wirklich auch sehr stark von deutscher Seite, aus Regierungskreisen, wie sehr man auch zufrieden ist mit dem Grad der Einbindung. Und ich glaube, dass die Amerikaner ein Stück weit aus dieser Erfahrung Afghanistan und AUKUS gelernt haben und wirklich investieren in dieses Verhältnis gerade. Ich frage mich momentan eher, ob wir bereit sind, auch entsprechend in dieses Verhältnis zu investieren.
Jetzt könnte man sich jetzt gerade auf diese Aktivitäten in Sachen Ukraine angesprochen haben, könnte man ja, das war auch zu lesen, dass möglicherweise das Thema oder der Fall Ukraine die letzte Mission der USA in Europa ist oder für den europäischen Kontinent ist. An dieser, das ist ja wohl eine Befürchtung. Ist an der Befürchtung was dran?
Ich habe so ähnlich argumentiert in einem Stück, was heute in der Welt erscheint oder erschienen ist. Ich habe gesagt, die Europäer müssen jetzt sehr genau auf den Kalender schauen. Denn die Frage ist, genau wie Frau Pulliering das angesprochen hat, was war denn jetzt der Irrtum oder die Aberration, wenn wirklich der Fokus auf China sein soll und wird und ein Präsident 2024 ein Republikaner ist. Wenn es Donald Trump ist, ist er ein NATO-verachtender Präsident, der am liebsten die amerikanischen Truppen gerne wieder abziehen wollen würde, der NATO das Vertrauen entziehen würde. Und dann wäre die Frage, wäre Amerika dann noch eine Demokratie nach Artikel 2 des NATO-Vertrages? Das sind alles Fragen, die im Raum stehen. Das heißt, die Europäer müssen nacharbeiten, aber das müssen sie eben schon seit langer Zeit. Und jetzt tickt die Uhr, denn wenn diese Situation, wie wir sie jetzt haben, in eine Trump-Präsidentschaft gekommen wäre, dann hätten wir vielleicht nicht dieses die besondere diplomatische Ballett, was wir heute in Berlin gesehen haben.
Haben die Europäer diese Gefahr erkannt? Ist das den maßgeblichen Politikerinnen und Politikern in Europa bewusst?
Unzureichend noch, aber es müssten sehr viel Steuergelder in die Hand genommen werden und es müsste sehr viel fürs öffentliche Klima und das Verständnis getan werden. Und deswegen haben wir heute in der Rede von Tony Blinken gesehen, dass er im Grunde genommen die Anklageschrift gegenüber Russland vorgetragen hat. Und die hat er nicht getan, um die Politiker im Raum zu beschwichtigen, sondern Argumente gegenüber dem deutschen Wähler zu machen.
Herr Rau, hat die amerikanische Gesellschaft, ich meine nicht nur die politische Klasse, ich meine die amerikanische Gesellschaft überhaupt noch Bock auf Europa? Der vorhergehende Präsident Donald Trump, der war gern zum Golfspielen in Schottland. Boris Johnson fand er, glaube ich, auch noch ganz gut, aber ansonsten hat er an Europa eigentlich kein gutes Haar gelassen. Ist das eine Entwicklung, die sich fortsetzen wird, dass sich die USA jetzt nicht nur geopolitisch, sondern auch so gefühlsmäßig von Europa abwendet?
Naja, nichtsdestotrotz, wenn man amerikanische Diplomaten oder auch die Gesellschaft fragt, wer sind unsere engsten Verbündete, würde man immer sagen, die ersten Ansprechpartner sind London, Paris, Berlin, Brüssel, muss man auch hinzufügen. Europa ist eben uns sehr eng verbunden, sind quasi ein europäisches Gründungsland, könnte man sagen. Und obwohl jetzt das Gewicht internationalen Beziehungen, Wirtschaftsmacht unter anderem sich Richtung Asien bewegt, gibt es ja den Begriff Eurasien, nicht? Und Europa ist hier wirklich Schlüsselkontinent. Das ist für uns die engste Partnerschaft. Das ist der Startpunkt, um wirklich in Eurasien eine Position zu halten. Es ist für uns auch Einflussgebiet, sodass man in Afrika, im Nahen Osten unter anderem Macht projizieren kann. Und natürlich die wirtschaftliche Macht Europas, das Gewicht, ist für viele relevanten Fragen einfach essentiell. Zusammen sind wir eine Hälfte ungefähr des internationalen Bruttoinlandsproduktes und da kann man gegenüber zum Beispiel Peking und China wirklich eine harte Position einnehmen und diese auch durchsetzen. Ich glaube, das ist man sich bewusst, auch wenn man versteht, dass wir weg von der Ära der reinen Globalisierung Richtung einen Machtkampf mit revisionistischen Mächten, insbesondere Moskau und Peking, uns hinbewegen.
Jetzt wollen wir hier nicht nur im Nebel stochern. Wir haben ja schon auf diese Pressekonferenz von Joe Biden, einjähriges Amtsjubiläum, hingewiesen. Da hat er Folgendes gesagt, nicht nur zum transatlantischen Verhältnis, sondern zu seinem Verhalten gegenüber der Ukraine und einer möglichen russischen Invasion dort.
Hey, Russland wird zur Verantwortung gezogen werden im Falle eines Einmarsches. Das kommt natürlich darauf an, was passiert. Wenn es ein kleinerer Übergriff ist, da muss man noch mal genauer hinschauen. Aber wenn Sie das umsetzen, was Sie mit der bereits gebündelten Militärmacht umsetzen können, dann wird das eine Katastrophe für Russland. Wenn Sie eine Invasion in der Ukraine durchführen, dann werden wir dafür sorgen, dass Russland und die russische Wirtschaft sehr zu leiden haben.
Ines Pohl, also ein kleinerer Übergriff hat kleinere Sanktionen zur Folge. Ein mittelschwerer Übergriff, mittelschwere Sanktionen und ein schwerer Übergriff, schwere Sanktionen. Was wollte uns Joe Biden damit sagen? Muss man vielleicht jetzt noch dazu sagen, dass Weiße Haus hat diese Äußerung ja etwas korrigiert und gesagt, Sanktion ist Sanktion.
Ich glaube, Joe Biden hat die Wahrheit gesprochen und hätte das aber sicher nicht tun sollen, hätte er auf seine Beraterinnen und Berater gehört. Machen wir uns nichts vor. Wenn wir die amerikanische Bevölkerung befragen, wie sich die USA gegenüber eines möglichen Einmarsches von Russland in die Ukraine verhalten sollten, würden wir auf ganz große, staunende Augen treffen, die überhaupt nicht wüssten, wo die Ukraine überhaupt liegt. Das spielt bei der überwiegenden Mehrheit dieses Landes einfach nicht oder kaum eine Rolle. Auch der Kalte Krieg ist lang vorbei. Russland ist nicht mehr die primäre Bedrohung. Wenn man Amerikanerinnen und Amerikaner, die sich für Außenpolitik überhaupt interessieren, fragt, dann kommt man schnell zu China als einer wirtschaftlichen und politischen Bedrohung. Dann vielleicht noch zum Iran. Aber Russland steht da nicht mehr so weit oben auf der Aufmerksamkeitsskala. Deswegen ist es, glaube ich, einfach ehrlich gewesen, was Biden gesagt hat, dass die USA da mit großer Zurückhaltung regieren würden, wenn Putin sich nur die eine oder andere Region schnappt. Aber natürlich kann man das nach außen nicht vertreten. Und deswegen hat das Weiße Haus da heute massiv zurückgerudert. Auch Stoltenberg hat sich dazu geäußert. Das war natürlich ein großer Schreck auch innerhalb der Ukraine gestern, als Biden das gesagt hat. Aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt irgendwelche militärischen Aktionen seitens der USA gibt. Auch das wird ja immer wieder in Deutschland diskutiert. Und wie weit die wirtschaftlichen Sanktionen dann am Ende wirklich gehen würden, ich glaube, auch da müssen wir mit großer Vorsicht hingucken. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es wirklich passieren wird, dass Russland aus dem SWIFT-Abkommen rausgenommen wird, was wirklich wehtun würde, eben auch innerhalb der USA. Dazu wäre nämlich die Bevölkerung dieses Landes einfach nicht bereit.
Was ja ein deutscher Politiker auch als Atombombe auf den Finanzmärkten bezeichnet hat. Herr Rau, habe ich das als Wortmeldung gerade von Ihnen?
Nein, ich habe nur mitgedacht, weil Sie das gerade von Friedrich Merz erwähnen, wir erklären den Russen gerade, was wir nicht unternehmen werden, anstatt eine Abschreckungspolitik durchzuführen, dass etwas an Ambiguität und Stärke Russland vorweist, damit man Putin zeigen kann, es gibt hier bestimmte Grenzen und er muss nicht unbedingt wissen, was geschieht, wenn man diese Grenzen überquert. Darüber hinaus ist die amerikanische Strategie überwiegend von wirtschaftlichen Sanktionen geprägt, nicht ausreichend aus meiner Sicht von militärischen Maßnahmen, aber dass man die Ukraine so stärkt, dass Putin zweimal überlegen muss, wenn er einmarschiert, dass es so gehen wird, wie er sich es vorstellt.
Wir haben nur noch zwei Minuten Zeit. Vielleicht an Sie beide hier im Studio noch die Frage, wie kommt Joe Biden eigentlich aus dieser Situation jetzt wieder raus? Es muss jetzt irgendetwas passieren. Vielleicht hat er ja die Kongresswahlen schon verloren gegeben, aber er möchte ja entweder wiedergewählt werden oder die Demokraten möchten das Präsidentenamt behalten, zweite Amtszeit für Biden zweite Amtszeit für Trump. Was muss Biden jetzt tun?
Also ich glaube schon, das, was er gesagt hat gestern in der Pressekonferenz, muss auch passieren. Er muss das, was er noch umsetzen kann, umsetzen und zwar beherzt. Und da muss er selber in die Bresche springen, selber mehr verhandeln. Er hat gestern zugegeben, er muss auch mehr mit Mitt Romney reden. Und er muss ins Land gehen. Die Leute müssen ihn wahrnehmen können.
Ein republikanischer Politiker, der Senator noch einigermaßen verhandlungsfähig ist oder kooperationsfähig. Was meinen Sie, wo muss Biden jetzt den Ansatzpunkt finden, den Turnaround?
Er muss einfach schaffen, wieder stark zu erscheinen und Führung zu zeigen. Ich glaube, das ist das, was vielen Amerikanern gefehlt hat, eben diese Führung. Sie haben gedacht, das Weiße Haus ist im Prinzip verwaist. Es gab wenige Pressekonferenzen und er muss mit ein paar Themen punkten. Er muss Akzente setzen und er muss klare Kante zeigen und er muss da sein, er muss präsent sein.
Jetzt. Er will ja jetzt, er will auch viel auf Reisen gehen, hat er ja gesagt, und sich mehr kümmern. Also hat er sich zu wenig, lieber zu sehr in seinem Amtssitz sitzen?
Na, ich glaube, machen wir uns nichts vor. Ich glaube, ein Problem, was er einfach hat, ist, dass er tatsächlich in den letzten Jahren massiv gealtert ist und von vielen Wählerinnen und Wählern einfach auch so wahrgenommen wird. Daher kommt auch die Schwäche. Das ist bedauerlich, aber ich glaube, das lässt sich nicht ändern.
Er hat ja auch eine ganze Reihe von Schicksalsschlägen erlitten. Gut, wir werden sehen, was aus der Politik in den USA wird, was in der Ukraine passiert, was mit dem transatlantischen Verhältnis passiert. Ich bedanke mich bei Katrin Klüver-Eschbruck, bei Jana Polierin, bei Ines Pohl und bei Peter Rowe, beide zugeschaltet aus Washington. Liebe Zuschauer, am Sonntag der internationale Frühschoppen um 12 Uhr mit Eva Lindenau und dem Thema Preisschock zum Jahresauftakt. Was erwartet uns 2022? Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzke. Und da bleiben wir beim Thema, denn der US-Außenminister hat heute Berlin besucht, war bei seiner neuen Amtskollegin Annalena Baerbock. Ein Schwerpunkt von Phoenix der Tag. Bleiben Sie bei uns.